ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast die jeweils aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg, ebenso die politischen Bemühungen zu dessen Beendigung und auch angrenzende Themen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Dieses Tag, Herr Bühler, heute nun zum 300. Mal. Das hätten ja ruhig weitaus weniger sein können, am besten nicht ein einziges Mal. Ne?
Ja, das ist leider so. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe mich darauf eingestellt, das 3-4 Mal zu machen hier im Podcast. Aber dass es 300 werden, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich würde mir ja auch wünschen, dass so wie viele Hörer, dass wir nicht nochmal so viele Folgen über diesen Krieg reden müssen. Am liebsten gar keine einzige Folge mehr, aber danach sieht es ja nun auch nicht wirklich aus. Ne?
Nein, das sieht nicht so aus. Es sieht auch vor dem Hintergrund der Gespräche, die jetzt geführt werden, nicht so aus, als ob das sehr schnell Erfolg hätte.
Reden wir gleich ausführlicher drüber. Der Fahrplan für heute recht kurz. Zunächst schauen wir wieder, wie es aktuell militärisch in diesem Krieg aussieht. Dann einen Blick auf die letzten politischen Gespräche, insbesondere die vom vergangenen Wochenende in Mar-a-Lago. Und im dritten Teil kommen wir nochmal zurück auf die neue US-Sicherheitsstrategie. Da sind ja so einige Reaktionen von Hörerinnen und Hörern in unserem Mailfach general@mdraktuell.de eingetrudelt. Und reden wollten wir schon in Folge 2. 298 drüber, mussten es aber aus Zeitgründen auf heute verschieben. Wir zeichnen diese Folge auf am 30. Dezember 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann am Abend, wie immer auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, kleiner Überblick wieder zu Beginn. Wenn man es nicht wüsste, die aktuellen Angriffe, die Kämpfe deuten ja eigentlich mitnichten an, dass es da irgendwie auch Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende gibt, zumindest wenn man vielleicht dem Gedanken nachhängt, dass derlei Verhandlungen vielleicht zu etwas militärische Zurückhaltung führen könnten, führen sollten. Wenn man allerdings meint, die Russen würden versuchen, noch so viel wie möglich militärisch herauszuholen, bevor man zu einer Verhandlungslösung kommt, dann fühlt man sich wohl eher bestätigt. Das ist, also wenn ich es recht weiß, auch so eher ihre Linie.
Ja, das ist in etwa auch meine Linie. Wenn man also das militärische Geschehen anschaut, dann ist es so, dass es keine Waffenruhe gegeben hat, wie der Papst das gefordert hat. Das lag an Russland. Russland wollte das nicht mitmachen. Zweitens muss man sagen, dass auch zur Vorwoche die große strategische Lage im militärischen Bereich unverändert ist, vor allen Dingen am Boden, aber auch in den gegenseitigen Luftoperationen. Aber es gibt eine Operationslinie, wie die Russen sagen und auch wir. Das ist der Informationskrieg, der von Russland hier geführt wird. Und der wird heftiger geführt in den letzten Tagen als je zuvor, mit dem Ziel, die Hoheit über die Informationen zu haben, mit dem Ziel auch, die Amerikaner auf der eigenen Seite zu halten. Beispiele sind da zwei Pressekonferenzen, einmal am 27.12., die Putin geleitet hat mit seinen höchstrangigen Generalen, also Gerasimov, Generalen des Generalstabs, aber auch die Kommandeure der Gruppen der russischen Armee. Und dann nochmal am gestrigen Tag Gerasimov mit örtlichen taktischen Führern, die versucht haben, Fortschritte darzustellen, die es in Wahrheit nicht gibt. Da kommen wir gleich nochmal drauf, denke ich. Und das andere ist dieser Angriff auf Valdai, die Residenz von Putin da zwischen St. Petersburg und Moskau, die am gestrigen Tag Schlagzeilen gemacht hat. Auch ein Bestandteil dieses Informationskrieges, die Ukraine als den Kriegstreiber darzustellen und sich als friedfertigen Staat darzustellen. Ein Kriegsende hängt nur davon ab, ob die Ukraine Ja sagt, dann würde es Frieden geben. Natürlich nur zu den Bedingungen, die dann von Russland gesetzt werden.
Sie haben jetzt von Angriff auf Valdai gesprochen und das in den Informationskrieg eingeordnet. Ich nehme an, dass Sie davon ausgehen, dass es einen solchen Angriff nicht gegeben hat, wie es viele Experten ja tun.
So ist es. Ich meine, vielleicht muss man es sagen, was die Russen dazu sagen. Der Lavrov hat ja gesagt, es sind 91 Drohnen abgefeuert worden Richtung Valdai. Die Residenz liegt im Übrigen am Ostteil des Valdai-Sees, ist also nicht in der Ortschaft Valdai selbst, ist auf der anderen Seite des Sees ziemlich abgelegen, aber ein großes Gelände. Sehr stark gesichert mit Flugabwehrwaffen und zwar seit Beginn des Krieges immer mehr zunehmend. Das ist die Rückzugsresidenz von Putin schlechthin und deshalb entsprechend abgesichert. Es wurde dann gesagt, dass diese 91 Drohnen alle abgeschossen worden sind. Das Verteidigungsministerium sprach von 47 Drohnen. Da ist schon mal eine Diskrepanz da, die darauf hindeutet, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ich denke, dass auch nach Auswertung vieler Unterlagen jetzt, gestern und heute Morgen, ich sagen kann, diesen Angriff hat es nicht gegeben, sondern dieser Angriff ist als Lüge in die Welt gesetzt worden, um die Gespräche in Florida zu beeinflussen und die weiteren Gespräche, die jetzt angelegt sind, und damit zu drohen, dass Konsequenzen hinsichtlich der russischen Gesprächsbereitschaft bestehen.
Geht es da wirklich um die Gespräche mit den Amerikanern? Weil ich könnte mir vorstellen, allerdings weiß ich es nicht, Sie wissen das besser, dass die Amerikaner das natürlich überprüfen können, ob es einen solchen Angriff gegeben hat. Und dass, wenn es ihn nicht gegeben hat, dass sich das dann sehr schnell als Lüge herausstellt und Putin dann auch bei Trump ziemlich schlecht dastünde.
Also davon kann man ausgehen, dass jetzt damit Hochdruck alle verfügbaren Aufklärungsergebnisse ausgewertet werden, ob es da irgendwas gegeben hat. Trump war da gestern etwas schnell und vorschnell in seiner Einlassung zu diesem mutmaßlichen Angriff, über den ihn Putin gestern Morgen informiert hat. Und Trump gab sich sehr, wie soll ich sagen, sehr verärgert über diesen Angriff, gleich ganz spontan. Und hinterher musste er zugeben, dass er die Ergebnisse noch nicht mehr auf den Tisch hat, als er von Journalisten gefragt worden ist, ob der amerikanische Geheimdienst das auch bestätigen kann. Also diese Überprüfung dauert zurzeit noch an und das werden wir sicher bekommen. Sowohl die NATO wie auch die nationalen Geheimdienste haben entsprechende Sensoren, die feststellen können, ob es dort Bewegungen im Luftraum gegeben hat oder nicht.
Gäbe es denn eine Sache, zwei Sachen, drei Sachen, die dafür sprechen würden, dass es einen solchen Angriff gegeben haben könnte?
Valdai liegt in der Region Novgorod und die Region Novgorod hat eine ganze Reihe von militärischen Zielen, die auch in der Vergangenheit bereits angegriffen worden sind. Und von daher kann schon sein, dass es dort versuchte Angriffe auf diese militärischen Anlagen gegeben hat. Aber ich denke, wenn es einen tatsächlichen so massiven Angriff auf Valdai gegeben hätte, hätte man auch aus Valdai selbst, aus dem Dorf gegenüber auf dem anderen Ufer des Sees, das mitbekommen. Eine russische Plattform, eine oppositionelle Plattform, schreibt heute Nacht, dass es aus Valdai überhaupt keine Stimmen gibt, die irgendetwas beobachtet haben. Und in der Regel ist es so, dass man in den sozialen Medien Bildmaterial zur Verfügung gestellt bekommt, in der Öffentlichkeit, die Wirkung, Explosionen, Feuerschein, manchmal auch die Drohnen selbst auch zeigen.
Und wahrscheinlich gibt es keinen Zentimeter dieses Gebietes, der nicht von Kameras beobachtet wird. Also könnten die Russen ja auch ziemlich schnell mit Bildern bei der Hand sein, die Beschädigungen oder ähnliche Dinge zeigen.
Genau, das ist der nächste Punkt. Ich meine, wenn man so eine Anschuldigung in die Welt setzt, dann müsste man meinen, dass man sehr schnell in der Lage ist, dies auch beweisen zu können mit seinen Bildmaterialien, die es ganz sicher gibt an dieser Residenz. Und wenn da auch nur Drohnen zu sehen wären, die gerade abgeschossen werden, und wenn da nur zu sehen wäre, dass bei Nacht oder zu hören wäre, dass bei Nacht Drohnen abgeschossen werden, dann wäre das ja schon genug, aber selbst so einfache Beweismittel, da können da nicht vorgelegt werden.
Man könnte es natürlich auch fälschen, aber die Russen haben ja die Erfahrung gemacht, dass sie offenbar nicht die größten Experten haben im Fälschen von Bildmaterial, weil immer irgendwelche Fälschungen auch relativ schnell aufgedeckt worden sind. Okay, letzte Frage noch dazu, Herr Bühler, diese Überprüfung, ob das nun stattgefunden hat, dieser Angriff oder nicht, wie lange wird sowas dauern?
Das kann ich nicht sagen. Das wird aus meiner Sicht so schnell wie möglich jetzt auf den Tisch gelegt werden von den Amerikanern oder auch von der NATO, von den Nachbarstaaten, die da was mitbekommen haben. Und ob das jetzt einen Tag dauert oder zwei, das kann ich nicht sagen. Aber ich denke, dass wir mit der Beurteilung richtig liegen, wie andere auch, dass einfach viel zu viel fehlt, das normalerweise vorhanden wäre, wenn es sich um einen solchen Angriff handelt.
Okay, dann dies dazu. An dieser Stelle schauen wir uns jetzt die Kampfhandlungen am Boden entlang der Frontlinie an. Auch in den letzten Tagen gab es da wieder Erfolgsmeldungen der Russen, dass man diese oder jene Ortschaft eingenommen habe. Und in mindestens zwei Fällen gab es dann auch wieder prompt eine Reaktion der Ukrainer, dass das nicht stimmen würde, dass die Russen diese Orte zumindest nicht in Gänze eingenommen hätten.
Ja, fangen wir im Norden an. Im Norden heißt in Sumy und in Charkiw, hier ist die Lage unverändert. Das heißt, bei Sumy haben die Russen nach wie vor, und das schon seit einigen Monaten, 7 Kilometer Terrain in die Ukraine hinein erobert, in Anführungsstrichen. Da geht's aber nicht vorwärts. Es bleibt bei diesen 7 Kilometern. Da können auch die Einlassungen in diesen beiden Pressekonferenzen nichts daran ändern, die da gesagt haben, dass die Einrichtung der Pufferzonen nun Fortschritte mache. Und das gilt für Sumy und das gilt auch für Charkiw. Und da sind wir beim zweiten Brennpunkt in Anführungsstrichen. Auch bei Charkiw ist es so, dass nach wie vor im Südteil der Stadt Wovchansk gekämpft wird, wie schon seit Mitte 2024, jetzt muss ich schon im Kopf nachrechnen. Also da sprechen wir von über 1,5 Jahren. Und auch da sind die Russen nur wenige Kilometer in die Ukraine vorgedrungen. Der nächste Brennpunkt ist Kupjansk. Kupjansk ist ja schon am 20. November als erobert erklärt worden von Gerasimov. Jetzt erneut sprach er sowohl im Gespräch mit Putin als auch am gestrigen Tag bei dieser Pressekonferenz mit seinen Generalen an, dass die russische Armee nun die Stadt Kupjansk wieder säubere von den Ukrainern. Diese Darstellung ist falsch. Die Stadt Kupjansk ist im Westteil komplett unter Kontrolle der Ukrainer. Im zentralen Teil gibt es einige Widerstandsnester der Russen, die aber komplett von der Versorgung abgeschnitten sind. Das wird auch bestätigt von russischen Militärbloggern, die auch in Verbindung sind mit diesen Soldaten über Videoverbindungen. Und die bestätigen, dass sie keine Versorgung mehr haben im Augenblick und dass ihre Lage im Grunde genommen aussichtslos ist. Es wird zwar versucht, von Osten und Nordosten her zu diesen Soldaten mit russischen Reserveverbänden Fühlung aufzunehmen, sie dann schließlich zu verstärken. Aber das ist bisher nicht gelungen.
Weitere Brennpunkte, die wir immer diskutiert hatten, waren ja Pokrovsk. Und dann hatte ich ja zwei Orte angesprochen, die von den Russen ebenfalls offenbar nicht zumindest in Gänze erobert wurden.
Ja, lassen Sie mich auf einen Zwischenschritt machen und über die Region Lyman nochmal sprechen. Mhm. Lyman ist ja eine Region, die der Ukraine Sorgen machen muss. Hier sind die Russen in den letzten Monaten immer weiter nach Westen vorgestoßen. Allerdings ist die Stadt Lyman im Gegensatz zu dem, was Gerasimov und seine Generale gesagt haben, noch nicht eingenommen. Lyman ist nur am Ostrand von russischen Stellungen besetzt. Aber die Stadt selbst dürfte so um die 90% noch in Händen der Ukrainer sein. Diese Region ist wichtig als nördliche Zange, um den Festungsgürtel irgendwann mal erobern zu können. Und deshalb sind die Russen so nachdrücklich daran, diesen Raum Lyman und auch ein Stück südlich davon tatsächlich in Besitz zu nehmen. Wenn ich nochmal eingehe auf diesen Südteil des Festungsgürtels, dann landen wir in der Stadt Konstantinivka. Dort ist die Lage auch nicht so, dass Konstantinivka zu einem Großteil bereits von den Russen besetzt ist, sondern die Russen sind am Stadtrand, am südostwärtigen Stadtrand und das schon seit geraumer Zeit. Und es ist nicht absehbar, wann es ihnen gelingt, tatsächlich die Stadt unter Kontrolle zu bringen. Es gibt immer wieder Versuche von einzelnen Trupps dort einzusickern, also Infiltration, nennen wir das, einzusickern, um Widerstandsnester aufzubauen, die man irgendwann dann mal so verbinden kann, dass man von einer Raumkontrolle in einer solchen Stadt dann auch reden kann. Aber das ist bisher nicht der Fall. Nun zu dem Großraum Pokrovsk. Pokrovsk ist es auch nicht so wie dargestellt, dass Pokrovsk komplett unter Kontrolle der Russen ist. Der Nordteil von Pokrovsk ist nach wie vor in der Hand der Ukraine. Und das ist auch wichtig, damit die Lücke, die noch besteht nach Nordwesten, noch offen bleibt, um die Soldaten in Myrnograd versorgen zu können, die ukrainischen Soldaten, oder sie aber abzuziehen, wenn die Zeit denn gekommen ist. Myrnograd selbst dürfte so um die 50% unter Kontrolle der Russen sein. Das gilt insbesondere für den Südteil. Der Nordteil ist in der Hand der Ukraine, obwohl dort es den Russen immer wieder auch gelingt, mit kleinen Trupps in die Stadt vorzustoßen. Das ist übrigens ein Bild, das man immer wieder sieht bei solchen Angriffen auf Dörfer oder Städte. Also Soldaten, die dort einsickern, eine Flagge hissen und dann gleich wieder verschwinden. Und das geschieht auch an mehreren Stellen in Myrnograd und auch in Pokrovsk. Und es ist auch Teil dieses Informationskrieges darzustellen, dass die Front praktisch überall zerbröselt und der Vormarsch der Russen unaufhaltsam ist und dass die Niederlage der Ukraine unausweichlich ist.
Dann frage ich doch nochmal nach diesen beiden Orten. Huliapolle, glaube ich, ist der eine Ort, ne? Und Stepnohirsk, der andere Ort, der auch in den Medien war wegen Falschmeldungen der Russen.
Ja, in Huliapolle ist es auch so, ähnlich wie es in den anderen Städten ist, die ich gerade genannt habe. Auch hier ist es völlig überzogen zu sagen, dass dieses, Stadt kann man fast nicht sagen. Huliapolle ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern etwa. Aber auch das ist nicht die Lage, die sich vor Ort ergibt, dass die Russen diesen Ort schon komplett genommen haben. Zu diesem Huliapolje gehören noch 30 andere kleinere Ortschaften, oftmals nur wenige Häuser. Und das Ganze zusammen, das ganze Gebilde zusammen sind etwa 12.000 Einwohner oder waren 12.000 Einwohner, die zum Großteil ja geflüchtet sind.
Ja, ich frage mich ja immer wieder, ich hatte das auch schon mal angesprochen, Herr Bühler, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Putin nicht weiß, dass man ihm da teilweise Mist erzählt, teilweise Lügen auftischt. Und aus früheren Zeiten weiß man ja, dass Putin auch gerne mal in der Öffentlichkeit Leute gemaßregelt hat, sie teilweise vor laufenden Kameras gefeuert hat. Hier passiert das ja nicht wirklich. Warum eigentlich nicht? Also wenn ich so überlege, da fallen mir mindestens 3 Möglichkeiten ein, die kann ich Ihnen ja mal anbieten. Und dann könnte ich mal sagen, was Sie davon halten. Erstens, er weiß wirklich wenig von der Realität, heißt vielleicht doch seine Fähigkeiten als früherer Geheimdienstmann sind gar nicht so herausragend, wie oft erzählt wird. Zweitens vielleicht seine Abgehobenheit, die ist schon so weit fortgeschritten, dass ihn die wirkliche Lage tatsächlich nicht mehr erreicht. Und drittens, er weiß das doch alles, aber the show must go on, auch für das große Fernsehpublikum in Russland. Jetzt Sie, was meinen Sie?
Naja, es ist ja auch nicht nur das Fernsehpublikum in Russland, sondern es ist das Publikum weltweit, was ich vorhin angesprochen habe. Also dieser Informationskrieg, der hier stattfindet. Und ich glaube nicht, dass er so weit von der Realität entfernt ist, dass er bestimmte Sachverhalte auch an der Front nicht weiß. Die Front wird ja nicht nur alleine von den Militärs gemeldet oder der Frontverlauf, sondern wird von den eigenen Geheimdiensten natürlich auch überwacht. Hier überwacht ja der eine den anderen. Und da hat er mindestens 2 Lagebilder. Ich denke, dass das vorher abgesprochen ist. Das sind inszenierte Pressekonferenzen, die hier gemacht werden. Und dass Putin durchaus klar ist, was die Generale damit meinen, wenn sie sagen, die und die Stadt ist genommen worden. Sie bedienen genau dann diese Botschaft, die ihnen vorgegeben ist, darzustellen, als ob die Niederlage der Ukraine unausweichlich ist. Und da sieht man dann hinweg darüber, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht, was dort gesagt wird. Verkennt aber häufig, dass solche Lügen auch transparent werden als Lügen, indem man andere Informationsquellen nimmt, indem man auch die russischen Militärblogger als Informationsquellen nimmt, die ja ganz offen das Verteidigungsministerium angreifen, dass sie Meldungen übertrieben darstellen oder Erfolgsmeldungen übertrieben darstellen oder gar als Unwahrheit solche Meldungen dann klassifizieren.
Aber andererseits ist es ja nicht so, dass die Russen kein Gebiet erobern würden, ne? Also dass sie keine Ortschaften einnehmen.
Nein, so ist natürlich auch nicht. Ich meine, wenn ich mir das ansehe, was das ISW gerade heute Morgen, die sind immer ganz gut mit Zahlen, bringt. Das ISW spricht für das Jahr 2025 von etwa 5000 Quadratkilometern, die von Russland erobert worden sind. Das ist im Vergleich zur Gesamtfläche des Landes natürlich fast nichts. Wir haben immer noch nicht die 20% erreicht, der Gesamtfläche der Ukraine, also besetzte Gebiete. Es waren ja schon mal 30%, kurz nach Beginn des Krieges und nach der Gegenoffensive der Ukraine waren es dann 18 und jetzt sind wir knapp vor 20% etwa. Und Sie sprechen von 245 Settlements, wie Sie sagen. Also da sind Städte mit dabei, wie Siversk beispielsweise oder kleinere Städte, die Dörfer und Siedlungen, die manchmal eben nur wenige Häuser auch beinhalten. Und da sind es 245. Der Generalstabschef spricht von ganz anderen Zahlen. Der spricht von 334 Settlements. Der hat wahrscheinlich auch noch weniger Häuser, also Settlements mit noch weniger Häusern mit dazu gezählt, um einfach diese Zahl dann so darzustellen, also ob das alles für die Ukraine keinen Sinn macht. Und das ist so nicht richtig.
Und ich glaube, das ISW rechnet ja auch hoch. Also wenn das in dem Tempo so weitergeht bei den Russen, dann würden sie, ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, 2029 die Ziele erreicht haben, die sie erreichen wollen. Also die Gebiete besetzt haben, erobert haben, auf die sie Anspruch angemeldet haben.
So ist es. Sie nehmen da zur Grundlage den Durchschnittswert von etwa 14 Quadratkilometern pro Tag auf die Gesamtlänge der Front berechnet. Und und rechnen dann das hoch auf, wie lange es dauern würde, die vier Oblaste, nicht die gesamte Ukraine, die vier Oblaste zu besetzen oder zu erobern, dann wäre man am 1. April 2029. Ich meine, das ist mir alles zu linear, weil es kann natürlich eine Situation eintreten, wo es einen großen Durchbruch gibt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann das alles viel schneller gehen. Es kann auch alles viel langsamer gehen. Aber es gibt uns diese Zahl, was das ESW da bringt, das gibt uns einen Anhalt, wie langsam das vorangeht bei den Russen oder andersrum gesprochen, wie verhältnismäßig klein die Gewinne tatsächlich sind gegenüber der Gesamtfläche der Ukraine und selbst der vier Oblaste.
Haben Sie Zeit für den Podcast bis 2029, Herr Bühler?
Nein, so lange brauchen wir hoffentlich nicht.
Ja, hoffe ich auch. Dann schauen wir mal auf die Angriffe in der Tiefe, auf die Nichtangriffe haben wir am Anfang schon geschaut, Stichwort Valdai, Residenz von Putin. Also Angriffe in der Tiefe, in der Regel Luftangriffe auf Ziele im Hinterland des Kriegsgegners. Und wir beginnen mal jetzt mit den Russischen. Da war unter anderem Kiew einmal mehr Ziel von Drohnen und Raketen. Oder besser gesagt, in den letzten Tagen mindestens zweimal mehr, wenn ich es recht weiß.
Ja, in den letzten Tagen, also in der Nacht zum 23., das war unmittelbar vor dem letzten Podcast, da waren es 635, jetzt haben wir die genauen Zahlen, damals waren es nur grobe Schätzungen, 635 Drohnen und 35 Marschflugkörper und plus drei Hyperschallraketen vom Typ Kinjal. Kiew ist stark getroffen worden, aber auch andere Regionen, andere Städte. Und es gab einen zweiten großen Angriff vom zweiten Weihnachtsfeiertag auf den 27. Dezember mit 519 Drohnen und insgesamt 40 Raketen und Marschflugkörper. Die Zwischenzeit war relativ gering. Der Minusrekord war von 28. auf 29. mit nur 25 Drohnen, dann mal 48, dann mal 60, 99 Drohnen. Also es ist konstant, wird die Bedrohung aufrechterhalten, konstant wird die Luftverteidigung in Atem gehalten, die Bevölkerung in Atem gehalten, aber für eine kontinuierliche Operation mit großen Zahlen, also massive Angriffe, da fehlen offensichtlich die logistischen Fähigkeiten, um diese Drohnen auch einsatzbereit zu machen, um sie an ihre Startplätze zu bringen und. Es liegt nicht an der Zahl der Drohnen, die zur Verfügung stehen, irgendwo in Alba Luga, glaube ich heißt das, die Drohnenfabrik, aus der sie kommen, sondern es liegt eben an der Logistik, die dort an die Startplätze zu bringen und dann koordiniert zum Einsatz zu bringen.
Weiß man denn, wie viele der von russischen Waffen getroffenen Ziele tatsächlich militärische waren?
Also ich versuche ständig, solche militärischen Ziele zu identifizieren. Es gibt solche Ziele, zum Beispiel Eisenbahnanlagen, die Richtung Westen, Richtung Polen führen, gerade in den letzten Tagen auch wieder. Dann zum Beispiel die große logistische Umschlagstation in der Westukraine, nördlich von Lemberg, Lviv. Und dann der Raum Dnipro mit seiner Rüstungsindustrie. Und dann der große zentrale Militärflugplatz in der Ukraine. Das sind so Räume, in denen auch militärische Ziele getroffen werden. Aber vielleicht zwei Dinge dazu. Die Zahl von militärischen Zielen, wenn sie überhaupt getroffen werden, und die Zahl der Ziele, die dem Bereich zivile Infrastruktur, also Kraftwerke, Stromanlagen, Stromleitungen, Umspannwerke und so weiter betreffen, das liegt in keinem Verhältnis. Das heißt, die eigentliche Zielrichtung bleibt nach wie vor der Kampf gegen die Energieinfrastruktur, um dort stundenlange Stromausfälle oder Stromabschaltungen herbeizurufen. Die militärischen Ziele gibt es, sie sind aber in der Minderheit.
Dann jetzt zu den ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland. Welche halten Sie hier für erwähnenswert?
Ja, ich habe diesmal aus Gründen, die ich selbst noch nicht ganz durchschaut habe, etwas geringere Liste. Entweder ist es tatsächlich so, dass weniger angegriffen wurde oder es wurde weniger gemeldet oder ich war zu schlecht zum Zusammenstellen. Aber ich habe diesmal eine wesentlich geringere Liste als in den Vorwochen. Schwerpunkte waren diesmal wieder Angriffe auf Raffinerien in Wolgograd zum Beispiel. Dann die Ölraffinerie in Syzran, die schwer getroffen worden ist, nicht durch Drohnen, sondern durch Storm Shadow, die britischen Äquivalente zum Taurus. Dieser Angriff hat einen großflächigen Brand dort in der Ölraffinerie geführt und auch zur Abschaltung der Raffinerie insgesamt. Und der Rest sind militärische Ziele, herausragend dabei auch zwei Angriffe auf einen Flugplatz, Maikop in der Region oder Republik ist es, Adygea und dann auf der Krim Radargeräte, das übliche Raketenangriffe auf den Flughafen Donetsk, auf logistische Lager, die von großen Truppenteilen, also zum Teil von Armeen oder in einem Fall das Lager einer Logistikbrigade, das ist schon ein großes Logistiklager. Das sind so die Schwerpunkte in der letzten Woche. Und unterm Strich muss man sagen, stimmt das aber, was ich eingangs gesagt habe, auch wenn die Liste etwas kürzer ist, in der Quantität vielleicht etwas weniger, aber in der Qualität sind die Luftangriffe von beiden Seiten auch während der Weihnachtstage weitergegangen.
Okay, dann soll es vielleicht das erstmal zur aktuellen militärischen Lage gewesen sein. Ich will, bevor wir zu den politischen Dingen kommen, mal kurz, ganz kurz, zwei Fälle aus der russischen Generalität aufgreifen. Den einen Fall habe ich beim letzten Mal auch aus Zeitgründen nicht erwähnt, dafür heute. Es geht um Generalleutnant Fanil Savarov. Der ist kurz vor Weihnachten in Moskau im Krankenhaus gestorben, nachdem er durch eine Autobombe schwer verletzt worden war. Generalleutnant ist bei den Russen ein Zwei-Sterne-General. Darüber gibt es dann noch Generaloberst und Armeegeneral. Zunächst mal, Herr Bühler, irgendwer hat den ja als Anschlagsziel auserkoren. Wenn man sich anschaut, was er in der russischen Armee gemacht hat, erklärt er sich dann mit seiner Tätigkeit, mit seiner Stellung, dass er Anschlagsziel war?
Also General Savarov war nicht irgendwer im russischen Militärsystem. Er war verantwortlich für die Operationen der russischen Streitkräfte in Syrien in den Jahren 2015, 2016. Stichwort Aleppo beispielsweise. Danach war er Direktor für operative Ausbildung im russischen Generalstab. Das heißt, der Verantwortliche für die Ausbildung höherer Kommandostäbe von der Armeeebene aufwärts, etwa für die Sapad-Übungen, über die wir schon gesprochen haben, also über all die großen strategischen und operativen Übungen. Es ist anzunehmen, dass er auch für die Ausbildung der operativen Kommandos für den Krieg in der Ukraine verantwortlich war. Auch für die systematische Erfassung der Erfahrungen aus dem Krieg, der militärischen Erfahrungen, der Lessons learned und der Weiterentwicklung der Doktrin der russischen Streitkräfte, und zwar teilstreitkraftübergreifend, also für Heer, Luftwaffe und Marine. Das ist mit so einem Dienstposten operative Ausbildung verbunden. Mhm. Wir haben das in ähnlicher Form auch in der NATO in Stavanger. Die Stellung habe ich für die NATO selbst mal gehabt vor Jahren. In verschiedenen Armeen gibt es das auch. In der Schweizer Armee gibt es beispielsweise so einen Dienstposten. Aber zurück zu Savarov selbst. War sicher kein Mann der ersten Garde hinter Gerasimov. Das zeigt schon sein Dienstgrad. War ohne Begleitung in einem Privat-PKW unterwegs, der dann explodiert ist durch eine Autobombe. Also auch das zeigt, dass er da nicht in der ersten Garde war. Aber er ist mittlerweile der dritte General aus dem Generalstab, der in Moskau durch eine Bombe ums Leben kam.
Ich sagte ja, dass irgendwer ihn als Ziel ausgewählt haben muss. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es wieder der ukrainische Geheimdienst war, denn der hatte sich ja in der Vergangenheit schon zu verschiedenen Attentaten bekannt.
Ja, aber nach meiner Kenntnis nicht zu Anschlägen auf russische Generäle in Moskau. Da gab es ja mittlerweile 3 Bombenanschläge mit tödlichem Ausgang in den vergangenen 12 Monaten. Im April oder so gab es einen Anschlag und im vergangenen Dezember, das ist gerade mal ein Jahr her, da war der dritte Anschlag, also jetzt von hinten gerechnet. Ob das die Ukrainer waren, das weiß ich schlichtweg nicht. Sie haben sich nicht dazu bekannt, wie sie sagen. Und ich will da auch keine Mutmaßungen anstellen. Es gibt ja in Russland mittlerweile 3 bis 4 Dutzend Führungspersönlichkeiten, zivil oder auch militärisch, die aus irgendwelchen Gründen plötzlich verstorben sind oder sich selbst getötet haben, wie es heißt, oder zum Fenster rausgestürzt sind oder eben wie in diesen 3 Fällen durch eine Bombe getötet worden sind. Also da können unterschiedliche Geschichten eine Rolle spielen. Auch der Syrienkrieg, ich will jetzt gar nicht spekulieren, aber ich sage nur, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ich lege mich da nicht fest, ohne irgendwelche Informationen zu haben.
Aber dass es die Russen selbst waren, ist ja wohl eher unwahrscheinlich. Denn Kritik an Putin oder anderen Vorgesetzten ist von ihm, ja von Savarov, eigentlich nicht bekannt. Ja, und Sie haben es erwähnt, wenn es die Russen selbst waren, dann wäre er vermutlich auch eher aus dem Fenster gestürzt.
Also die Todesart mit einer Bombe, die wäre auf jeden Fall ungewöhnlich für den russischen Geheimdienst, soweit ich das überblicken kann. Da gibt es andere Methoden.
Okay. Der zweite General heißt Leonid Iwaschow. Der hat sich wieder einmal sehr kritisch zum Ukraine-Krieg geäußert, hat gemeint, dass das ein extrem dummes Ereignis sei, hat den Krieg sogar als Verbrechen bezeichnet. Dass ein russischer General das so sagt, scheint durchaus bemerkenswert. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, dass der längst pensioniert ist und dass das auch nicht seine erste öffentliche Kritik war. Kennen Sie diesen Herrn, also Herrn Iwaschow, eigentlich persönlich, Herr Bühler? Der war ja früher auch viel international unterwegs.
Nein, ich habe ihn nie erlebt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß von ihm. Er ist heute 82 Jahre alt und er war bis 2001, und deshalb weiß ich das, Abteilungsleiter für internationale militärische Zusammenarbeit im Verteidigungsministerium Russlands. Ich war zu dieser Zeit im Verteidigungsministerium in Bonn und Berlin. Und er war in seiner Funktion Kollege des deutschen Stabsabteilungsleiters Militärpolitik, heute heißt es Abteilungsleiter Politik allgemein im Verteidigungsministerium. Der damalige Verteidigungsminister Sergei Ivanov, der sehr gut kooperiert hat mit den beiden Ministern Scharping und Struck zu seiner Dienstzeit, der hat ihn dann ausgewechselt und als Generaloberst pensioniert. Seither war er unter anderem Präsident für geopolitische Probleme und war dem Vernehmen nach auch auf der internationalen Bühne tätig, also bei internationalen Sicherheitskonferenzen, aber nicht mehr in irgendeiner amtlichen Funktion. Wenn ich das dazu sagen darf, auch inhaltlich nochmal auf dieses Video aufmerksam zu machen. Es ist in Russisch, aber es ist teilweise bereits von anderen Leuten dort übersetzt worden und transkribiert worden. Sein Video, das er da veröffentlicht hat, das wirkt wie eine Abrechnung mit Putin. Er hatte ja schon, Sie hatten es anfangs erwähnt, im Februar 22 gewarnt, ein Krieg würde die Existenz Russlands bedrohen, Russland international isolieren Er warnte vor einer demografischen Krise und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und in diesem jüngsten Video macht er deutlich, dass er sich in seinen Vorhersagen bestätigt fühlt und macht es an vielen Beispielen deutlich. Militärisch könne die Armee nur taktische Erfolge erzielen, aber operativ und strategisch keine Entscheidung herbeiführen. Also Kritik an der Armee von einem Generaloberst außer Diensten schon ungewöhnlich. Und vielleicht letzter Punkt, seine Zusammenfassung enthält eine Bewertung der großen Jahrespressekonferenz und der Rolle Putins und sie klingt wie ein Vermächtnis. Zitat, schauen Sie, ich war jahrzehntelang Professor, General und Student der Geopolitik. Ich schaute mir diese ganze 4-Stunden-Show im Fernsehen an, aber ich sah keine Führungspersönlichkeit, keinen Oberbefehlshaber oder Beschützer seines Volkes. Ich sah nur einen Kerl, der in seiner Märchenwelt lebt, während der Rest des Landes Mühe hat, mit 16.000 Rubel im Monat zu überleben. 16.000 Rubel, habe ich nachgeschaut, sind etwa 180 Euro. Also das ist nicht viel.
Da vielleicht eine Frage noch, Herr Bühler. Der General Iwaschow hat ja einen eigenen YouTube-Kanal mit eigentlich nicht so wahnsinnig vielen Aufrufen, weil es ja auch in Russland sehr schwierig ist. Da ist ja YouTube kein Medium, was man einfach so mal irgendwie nutzen kann. Ich glaube sogar verboten. Man kann es nur über VPN-Kanäle nutzen. Und deswegen eine Wirkung nach innen, also auf die Armee, auf die Menschen im Lande, wird das sicher nicht wirklich haben, was er da sagt.
Also seine Wirkung auf russische Offiziere, auch aktive Offiziere, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Er ist in Russland immer wieder auch im Fernsehen als sogenannter Experte aufgetreten und dürfte deshalb schon einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sein. Er ist nach all dem, was ich weiß, ein Patriot, der in konservativen, traditionellen, aber auch nationalistischen Offizierskreisen durchaus Gewicht haben dürfte. Auf jeden Fall dürfte er spätestens jetzt gefährlich leben, aber darüber war er sich sicher im Klaren.
Okay, dann gehen wir mal auf die politische Ebene, was die Bemühungen betrifft, diesen Krieg zu beenden. Hier schauen wir natürlich insbesondere auf das, was beim Treffen von Trump und Zelensky in Mar-a-Lago passiert ist. Und auch was nicht passiert ist und auf die Reaktionen darauf. Zunächst mal, als ich gesehen habe, was Trump da teilweise über Putin und Russland erzählt hat. Trump hatte ja mit Putin vor dem Treffen mit Zelensky telefoniert. Da habe ich mir gedacht, also Mensch, für einen Nicht-Comedian kein schlechter Witz zu erzählen, also wie großzügig Russland nach dem Krieg sein würde, dass man die Ukraine unterstützen würde, beispielsweise mit niedrigen Energiepreisen. Ja, na gut, es muss aber sicher auch Witze geben, über die man gar nicht so lachen kann.
Ja, das ist so. Aber was soll ich dazu sagen? Ich meine, wir kennen Trump und kennen seine Persönlichkeit auch mittlerweile und wie er sich ausdrückt. Aber da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen.
Obwohl Witze, über die man nicht lachen kann, Zelensky, der stand ja neben Trump, der konnte sich das Grinsen nicht ganz verkneifen. Er hat sich zwar ziemlich zusammengerissen, aber man konnte es trotzdem sehen, als Trump da Putin zitierte. Aber man weiß ja auch nicht so wirklich, was Putin tatsächlich gesagt hat. Als redlicher Zeitzeuge ist Trump ja nur nicht gerade zu gebrauchen, wie sicher für viele andere Dinge auch nicht.
Ja, das will ich jetzt da auch nicht kommentieren. Aber auf jeden Fall hat Zelensky hat da schon Pluspunkte gemacht in den sozialen Medien. Er ist da überall gelobt worden, dass er da nicht sofort dagegen gegangen ist, sondern dass er mit einem gewissen schauspielerischen Talent dann reagiert hat. Und das ist durchaus gut angekommen.
Das war übrigens, glaube ich, eine Katze bei Ihnen im Hintergrund, die man jetzt gehört hat. Ist sie aufgewacht jetzt, Herr Bühler, ne?
Das ist so. Das,
ja. Okay, aber sie ist ja Gott sei Dank nicht so laut wie ein Hund, wenn der mal aufwacht. Wenn man sich mal die Reaktionen auf dieses Treffen anschaut, Herr Bühler, dann sieht man ja durchaus unterschiedliche Bewertungen der Ergebnisse. Das reicht von deutlichen Fortschritten bis hin zu, das hat ja 0, nix gebracht. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe das Treffen als Zwischenschritt, als Konsultationen, die irgendwann mal zu einer gemeinsamen Sichtweise der Ukraine und der USA, auch der Europäer, führen können. Realistischerweise konnte man auch gar nichts anderes erwarten. Die Erwartungen waren einfach zu hoch gesteckt, glaube ich. Und vor diesem Hintergrund muss man diese Bewertungen sehen, die jetzt da kommen. Dazu kommt, dass Selenskyj ganz genau aufpasst, Trump nicht nochmal öffentlich zu provozieren oder zu kritisieren, sondern weiter den Schulterschluss mit ihm zu suchen. Also ein Zwischenschritt, dem hoffentlich weitere folgen.
Jetzt sind ja die 20 Punkte, an denen man zuletzt gearbeitet hatte, die 20 Punkte der Ukraine, mehr oder weniger öffentlich. Und man kann sie mit den 28 Punkten des 28-Punkte-Plans vergleichen, den die Amerikaner veröffentlicht hatten. Vielleicht können wir das mal kurz durchgehen. Also so ansatzweise systematisch. Bei welchen Dingen haben die Ukrainer denn den Amerikanern Zugeständnisse abgerungen, also mehr als da ursprünglich drin stand?
Also ich würde es mal reduzieren wollen auf die Punkte, die jetzt im 20-Punkte-Plan nicht mehr auftauchen, wenn sie einverstanden sind. Okay. Sonst brauchen wir einfach zu lange, um die 28 Punkte gegen die 20 abzuwägen. Also territoriale Abtretung ist der erste Punkt. Die sind im 28-Punkte-Plan noch vorhanden. Im 20-Punkte-Plan tauchen sie überhaupt nicht mehr auf. Das heißt aber nicht, dass sie in den Verhandlungen nicht doch irgendwo eine Rolle spielen. Aber das ist so öffentlich nicht bekannt. Zweiter Punkt, der NATO-Verzicht, der stand explizit im 28-Punkte-Plan, der ja ein russisch-amerikanischer war. Er steht jetzt nicht mehr drin, nachdem er mit den Europäern und mit der Ukraine und den USA besprochen worden ist. Russische Einflussrechte auf die Außenpolitik, ja, die gab es. Es sollte Auflagen geben für die ukrainische Außenpolitik in der Zukunft, also Einschränkung der Souveränität auch in diesem Bereich. Das ist auch gestrichen worden. Die Regelung für das Kernkraftwerk Saporischschja, die war im 28-Punkte-Plan enthalten. Sie ist jetzt gestrichen. Da soll es aber eine Zusatzvereinbarung geben. Donbass-Sonderstatus zugunsten Russlands, ja, das war im 28-Punkte-Plan nochmal explizit enthalten, ist jetzt gestrichen. Und was Wiederaufbauhilfen angeht, die sollten teilweise an Zugeständnisse an Russland gekoppelt werden. Im 20-Punkte-Plan sind die Wiederaufbauhilfen als Teil eines bilateralen Abkommens USA-Ukraine ohne russische Bedingungen enthalten. Also das sind die wesentlichen Unterschiede, die jetzt in diesem verkürzten 20-Punkte-Plan mit drin sind. Mhm. Und wir wissen nicht, was tatsächlich jetzt in Florida noch besprochen worden ist am Wochenende. Das ist ja noch nicht im 20-Punkte-Plan, der an Weihnachten veröffentlicht worden ist, enthalten gewesen.
Nun muss man natürlich sagen, dass das alles Dinge sind, die die Ukrainer mit den Amerikanern verabredet, vereinbart haben, vielleicht noch abgestimmt mit den Europäern. Da ist natürlich nicht enthalten, wie sich die Russen zum einen oder anderen Punkt verhalten. Da, nicht, was можно, also ja, nein, vielleicht, was konnten Sie denn den russischen Reaktionen entnehmen?
Naja, die waren zurückhaltend, weil sie eben auch Trump nicht verärgern wollen. Das ist ja immerhin jetzt auch ein Papier, hinter dem Trump steht, jedenfalls zeitweise, so wie ich das einschätze. Sie haben aber deutlich gemacht, dass sie an ihren Kriegszielen festhalten. Sie haben deutlich gemacht, dass der Donbass und die Krim und die Regionen Saporischschja und Cherson zu Russland gehören, nach Verfassung auch gehören. Also von daher erwarte ich da nicht große Zustimmung zu den einzelnen Punkten, aber wir werden sehen.
Strittig sind auf jeden Fall die Territorialfragen und für die scheint es ja auch verschiedene Modelle zu geben. Vielleicht können wir ein paar Sätze dazu sagen.
Also das ist mit viel Spekulation jetzt verbunden, glaube ich, denn wir kennen ja die Einzelheiten der Gespräche nicht, zu Recht. Zweitens muss man sehen, dass auch diese Frage nur im Rahmen eines Gesamtpakets einer möglichen Einigung bewertet werden kann. Aber wir können es ja ganz kurz versuchen, dass das russische Modell, das ich jedenfalls sehe, das sich jetzt so langsam rauskristallisiert, das sieht vor, dass alle annektierten Gebiete, also die vier Oblaste und natürlich auch die Krim, de facto und de jure künftig zu Russland gehören. Das heißt, die Ukrainer müssten ihre Streitkräfte auch aus den nicht besetzten Gebieten dieser Regionen, das ist insbesondere Donetsk und Cherson und Saporischschja, zurückziehen. Zusätzlich werden die Russen die Front in den anderen Gebieten einfrieren wollen. Sie könnten sich aber auch aus diesen Gebieten zurückziehen. Aus meiner Sicht unwahrscheinlich, aber möglich. Eher wahrscheinlich ist, dass sie ihr Pufferzonenkonzept dazu verwenden, auch die jetzt besetzten Gebiete in Sumy, Charkiw und Dnipropetrovsk weiter zu nutzen, um dort zu bleiben, wo sie jetzt sind. Das Gegenmodell, auf das sich Selenskyj einlassen könnte, ist eine Demilitarisierung des Donbass unter internationaler Kontrolle, gegebenenfalls nach einem Referendum in der Ukraine. Das heißt, dass sich die Militärs beider Seiten aus diesen Gebieten zurückziehen. Es würde eine Freihandelszone geschaffen werden. Wer da dann allerdings das Sagen hat, wer die Verwaltung und auch die politische Kontrolle übernimmt, das ist zurzeit noch unklar. Aber so in dem Rahmen, in dem ich es gerade skizziert habe, hat Selenskyj auch angedeutet, könnte man sich einigen nach einem Referendum der Bevölkerung oder auch nach einem Beschluss des Parlaments. Beides hat er mal genannt als Möglichkeiten. Wenn ich das beides zusammennehme, vielleicht meine Bemerkung dazu, Deisinger, wir sehen diese Frage auch bei uns viel zu sehr auf Territorien begrenzt. Es geht nicht in erster Linie um Territorien, sondern es geht um die Menschen, die dort leben. Also wir sprechen von etwa 3 bis 4 Millionen in den besetzten Gebieten und etwa 1 bis 2 Millionen in den Gebieten der vier Regionen, die noch in den Teilen dieser Regionen leben, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Die Zahlen sind mit sehr viel Vorsicht zu betrachten, weil die Erhebung dieser Zahlen natürlich so ohne weiteres nicht möglich ist in den besetzten Gebieten und weil man auch nicht weiß, wie viele Flüchtlinge es gibt, Binnenflüchtlinge auch in der Ukraine, weil Russland auch keine Erhebungen zulässt. Also es sind Schätzzahlen, die aber uns ungefähr ein Gefühl geben, wie viel Menschen davon betroffen wären von einer Entscheidung. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass wir nicht nur auf die Territorien schauen müssen. Das sagt sich immer so schnell. Ja, es dreht sich jetzt nur noch um eine Fläche zweimal so groß wie Luxemburg. Das hörte ich neulich von einem Reporter aus der Ukraine, den ich sehr schätze. Aber da, glaube ich, vergessen wir zu stark. Können wir das tatsächlich zulassen, dass wir all die Kriegsverbrechen, beginnend mit dem Angriff, aber auch mit den Kriegsverbrechen im Krieg selbst, dass die alle legitimiert werden, wenn wir zustimmen, dass Russland de jure auch diese ganzen Regionen, auch die Krim, bekommt. Setzen wir da nicht alles aufs Spiel, was wir uns hart erarbeitet haben weltweit, nämlich das prinzipielle Gewaltverbot für Staaten, vor allen Dingen, was die Grenzziehung angeht durch Gewalt. Ist das alles zielführend für uns oder werden wir Nachahmeffekte sehen weltweit, dass Staaten sagen, na ja, wenn die das können, können wir das auch. Oder dass Staaten sagen, naja, das kann ein Land mit Atomwaffen, kann sich das leisten. Wir wollen auch Atomwaffen haben. Und dann sind wir in einem Zeitalter von Kriegen, die als Vorbild diese Auseinandersetzung, diesen Krieg in der Ukraine haben. Können wir uns das wirklich leisten, dass bei einer solchen Frage einfach zustimmen und sagen, wir reden jetzt mal über einen Austausch von Territorien oder wir reden über eine Abtretung von Territorien. Also ohne, dass man auf die Menschen schaut und ohne, dass man auf die rechtliche Lage, auf die völkerrechtliche Lage blickt.
Darüber kann ja jeder für sich selbst nachdenken. Das sind alles Grundsätze, die Sie jetzt formuliert haben, nach denen man sozusagen die eigene Position, also hier im Westen, formulieren sollte oder auch die in der Ukraine. Die Frage ist nur, ob man das tatsächlich durchhalten kann, wenn man zu einer Einigung kommen möchte mit Russland. Denn was ist denn, was passiert denn, wenn Putin mit den Vorschlägen, die halt nicht von Russland kommen, nicht einverstanden ist? Dann geht doch der Krieg so weiter wie bislang auch.
Ja, ich fürchte das. Also die Vorschläge, die von Putin kommen, werden den Kriegszielen entsprechen. Diese Voraussage wage ich jetzt mal nach diesen monatelangen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben das ja auch im Podcast immer wieder gesagt, der Verhandlungsstrang und die Anwendung von militärischer Gewalt, das muss man als Ganzes sehen. Die russische Kriegsstrategie besteht darin, ihre Ziele auf dem einen oder auf dem anderen Weg zu erreichen. Da gibt es keine Trennung zwischen guten Verhandlungsstrategien und böser Anwendung von militärischer Gewalt. Das ist alles ein Ganzes. Und das hat Putin gerade in den letzten Tagen nach meiner Kenntnis zum ersten Mal selbst so bestätigt. Also er sagte, wenn bei der Ukraine kein Friedenswillen vorhanden ist, dann müssen die Russen eben weiter militärische Gewalt einsetzen. Und das sagt alles.
Vielleicht eine Sache noch, Herr Bühler, also wenn ich das recht sehe, ist Zelensky mit dem, was er auch von den Amerikanern als Sicherheitsgarantie bekommen soll, grundsätzlich zufrieden. Also wie sollten die denn nun im Wesentlichen aussehen?
Also hier wird am deutlichsten bei den Sicherheitsgarantien, dass alles im Gesamtpaket zu entscheiden ist. Das ist nicht losgelöst von anderen Diskussionspunkten zu sehen. Zählen wir es mal auf zu den Sicherheitsfragen ganz allgemein. Da zähle ich die künftige Größe der Ukraine. Das heißt, sie wird festgesetzt in diesem Vorschlag, dem 20-Punkte-Plan, verbessert um die Gespräche, die gerade am Wochenende stattgefunden haben in Florida. 800.000 Soldaten sollen das in Zukunft sein. Also schon ein Stück mehr, als es vorher der Fall war in diesem 28-Punkte-Plan. Da standen, glaube ich, 600.000 drin. Zweitens soll sich die NATO, die europäischen Staaten, die USA ist nochmal explizit aufgeführt, auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine einigen, die der Artikel 5 Zusage entspricht, also Schutz der Ukraine, wenn sie angegriffen wird. Und das Dritte ist, dass die Europäer eine Schutztruppe zur Überwachung des Waffenstillstandes aufstellen sollen. Im Einzelnen ist das aber alles nicht aufgeführt, deshalb wäre es müßig, im Einzelnen darüber zu sprechen. Da muss man erstmal das Gesamtszenar betrachten, dann kann man über Schutztruppen sprechen, da kann man über die Einzelheiten der NATO-Zusagen sprechen oder auch die Einzelheiten der Fähigkeiten, die dann die 800.000 Soldaten haben sollen.
Dann habe ich trotzdem noch zwei Punkte. Der erste ist, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, wie man eigentlich tatsächlich davon ausgehen kann, dass man von den USA unter diesem Präsidenten Sicherheitsgarantien erwarten kann, die tatsächlich ernst zu nehmen sind. Also da hat man ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also entweder man folgt den Vorwürfen, dass Trump ein notorischer, wenn nicht gar pathologischer Lügner ist, oder man folgt dem Szenario, dass im Falle eines erneuten Konflikts Trump nur mit Putin telefonieren muss, wobei Putin dann sich Trump schon wieder zurechtbiegen kann. In beiden Fällen sieht man das alles ziemlich wackelig aus.
Also Zelensky versucht da nach meiner Auffassung Sicherheitsgarantien zu bekommen, die im Gegensatz zu dem Budapester Abkommen nicht nur unverbindliche Zusagen sind. Das heißt, dass diese Garantien wirklich verbindlich sein müssen, dass sie zum Beispiel Gesetzeskraft in den Nationen haben sollen, in den USA insbesondere, das war Zelenskys Vorschlag, Gesetze, die bindend sind für den amerikanischen Präsidenten. Und für die Sicherheitsgarantien, das hatte ich gesagt, die vorhin schon, sollen eben auch die NATO insgesamt und Europa einstehen.
Naja, ich will nicht den Check wagen, an wie viele Gesetze sich Trump nicht gehalten hat, aber lassen wir das mal so stehen. Zweiter Punkt war, erstaunlich wenig lesen kann man darüber, was die Amerikaner eigentlich dann von der ganzen Sache am Ende haben. Es gibt doch nichts, was Trump nicht ohne Eigennutz macht. Das ist wahrscheinlich entweder nicht öffentlich oder steht dann im Kleingedruckten.
Ja, das kann sein, aber was wir nicht kennen, darüber können wir auch nicht sprechen. Aber ich will Ihnen dazu sagen, wenn es den Amerikanern tatsächlich gelingt, einen gerechten und dauerhaften Frieden herbeizuführen, wonach es nicht aussieht im Augenblick, dann dürfen sie gerne auch wirtschaftlich davon profitieren. Da habe ich nichts dagegen.
Okay. Dann haben wir noch einen letzten Punkt im heutigen Podcast, die kurze Nachlese zur mittlerweile vorletzten Folge, in der es um die neue US-Sicherheitsstrategie geht. Da gab es ja durchaus Zustimmung zu Ihren Ausführungen. Die lasse ich jetzt aber einfach mal raus, damit sich die Aussagen dann nicht einfach nur doppeln. Und es gab Verwunderung aber über Ihre Einschätzung, Herr Bühler. Die wollen wir uns mal anschauen. Zu Beginn aber die Wortmeldung eines Hörers, der es generell in Frage stellt, dass wir uns mit einem solchen Thema beschäftigen. Rainer Meyer aus Düsseldorf, der schreibt Folgendes, ich zitiere. Hallo liebes Was-tun-Herr-General-Team, in der vorletzten Folge berichteten Sie fast ausschließlich über die neue US-Sicherheitsstrategie. Jeden Tag wurde in allen Talkshows und politischen Podcasts über dieses Thema ausführlich rauf und runter debattiert. Für mich unverständlich, warum Sie nun auch noch fast eine ganze Sendung lang dieses Thema ausdebattieren. Bleiben Sie doch einfach mit Ihrem Ukraine-Kriegs-Podcast streng. Bei diesem schrecklichen Krieg, da gibt es doch wöchentlich wahrlich genug zu berichten. Basta. Wenn das bei Ihnen so weitergeht, berichten Sie demnächst auch über die Wiederöffnung der Rahmeder Autobahnbrücke bei Lüdenscheid. Zitat Ende. Lieber Herr Meyer, eigentlich wollte ich Ihnen zuerst sagen, dass Sie sicher sein können, dass auch wenn wir noch so verwirrt erscheinen, darüber, also über diese Autobahnbrücke nicht reden werden. Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann man das gar nicht versprechen. Denn auch das hat ja möglicherweise mit der Ertüchtigung von Infrastruktur in Deutschland zu tun, die man eventuell auch militärisch nutzen will oder gar muss. Wie es genau bei dieser Brücke aussieht, weiß ich nicht, aber mal ganz generell besprochen. Und was hat das mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Ja, gäbe es diesen Krieg nicht, dann würden wir vielleicht auch die nächsten 15 Jahre nicht drüber sprechen, also über die Brücke. Aber weil es diesen Krieg gibt, müssen wir es vielleicht tun. Und viel Geld, Herr Bühler, gibt es ja wegen dieses Krieges auch tatsächlich für die Sanierung solch wichtiger Infrastruktur.
Ja, ich glaube, Sie haben das mit der Brücke jetzt schon umfassend besprochen. Ja, es gibt da Geld dafür. Ich will mal zu dem Kern der Frage kommen. Wir haben uns entschieden im Gespräch, Herr Deisinger und ich, ausführlich über die neue Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung zu berichten. Meine Motivation war gerade deshalb, weil dieses Thema in Talkshows und politischen Podcasts rauf und runter debattiert wurde. Es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Strategie auseinandersetzen und nach gründlicher Analyse einordnen, was sie ist und was sie eben nicht ist. Und das war meine Motivation, warum wir so ausführlich darüber gesprochen haben. Auch weil ich bei manchen und schnellen Bemerkungen auch Fehleinschätzungen und falsche Folgerungen gehört habe. Also es ist keine Überraschung, diese Strategie. Deshalb ist sie auch keine Zeitenwende, so wurde sie ja genannt. Es ist nicht das Ende der transatlantischen Beziehungen. Es ist keine Scheidungserklärung, liebe Grüne. Es ist schon gar keine Kriegserklärung Amerikas an Europa, liebe Autoren und Überschriftenbildner der Redaktion aus der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sowas lässt sich aus diesem Papier nicht ableiten. Ich erinnere an den Kernsatz bezüglich Europa übrigens in dem Kapitel Zielsetzungen. Also das ist eines der wichtigen Kapitel. Das ist nicht irgendwo am Ende, sondern ganz am Anfang. Und in dem heißt es, unter 5 Punkten ist das eine davon, wir wollen unsere Verbündeten, das sind wir, bei der Bewahrung von Freiheit und Sicherheit in Europa unterstützen. Punkt. Nun kommt da ein Nebensatz noch mit dran. Da fallen die Begriffe Wiederherstellen Europas, zivilisatorischen Selbstbewusstseins und der westlichen Identität. Das kann man alles diskutieren, ob das nötig ist. Aber an den Begriffen selbst, westliche Identität und zivilisatorisches Selbstbewusstsein, da habe ich nichts auszusetzen.
Es gibt natürlich wieder Kritik an dieser Auffassung, da komme ich auch nochmal
drauf. Das mag sein.
Da komme ich aber auch nochmal drauf zurück, in der letzten Mail, die ich heute zitieren will. Vorher noch eine andere, und zwar die von Max Rover aus Köln. Zitat, ich bin seit mittlerweile Jahren treuer Hörer Ihres Podcasts, danke Ihnen für die kontinuierlich gute Arbeit. Jetzt war ich dann aber doch etwas konsterniert, als Herr Bühler sinngemäß meinte, es müsse ja was dran sein an Trumps Kritik bezüglich angeblich mangelnder Meinungsfreiheit in Europa. Es gäbe schließlich viele Menschen, die das so empfänden. Diese Kritik seitens Trump ist völlig absurd, vor allem vor dem Hintergrund seiner immer neuen Angriffe auf die Meinungsfreiheit in den USA. Und bei aller Liebe zur Zurückhaltung, da war ich doch sehr enttäuscht von Herrn Bühler, dass er diesen offensichtlichen Angriff auf unsere freiheitliche Grundordnung nicht nur nicht klar zurückweist, sondern auch noch im Podcast reproduziert. Zitat Ende dieser Mail von Max Rover aus Köln. Ich habe mir diese vorletzte Folge jetzt nicht nochmal angehört, aber bei mir ist hängen geblieben, dass Sie meinten, dass es natürlich solche Auffassungen von wegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit auch in Europa, auch in Deutschland gibt und gar nicht mal wenige sehen das so. Und dass man diese Meinung nicht einfach vom Tisch wischen sollte, sondern natürlich mit diesen Leuten in Austausch geht und redet und diskutiert, weil es ja immer doof ist zu denken, dass die eigene Meinung die richtige ist. Man kann überzeugt von der Sache sein, das heißt aber noch lange nicht, dass sie richtig ist. Und nicht darüber zu reden, hieße ja, dass man seine Mitmenschen nicht ernst nimmt. Also so habe ich Sie verstanden, Herr Bühler.
Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass ich die Vorwürfe von Vizepräsident Vance schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar als absurd empfunden habe. Ich habe da auch berichtet hier im Podcast darüber. Er hat ja als erster die angeblich mangelnde Meinungsfreiheit in Europa und in Deutschland kritisiert. Und ich finde es auch heute noch als absurd, wo sie in einem offiziellen Dokument nun Eingang gefunden hat, eben diese Auffassung von Vance. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Rober. Also da müssen Sie nicht enttäuscht sein. Da habe ich mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Das tue ich aber jetzt. Aber es ist eben auch, und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, die Haltung mancher Bürger und vor allem ihrer politischer Vertreter in Deutschland, die jetzt auch international durchschlägt. Das gehört zu den Punkten der nationalen Sicherheitsstrategie, denen nicht nur in hinter verschlossenen Türen in Strategiegesprächen, sondern auch öffentlich widersprochen werden muss. Und das ist ja auch geschehen vom Bundeskanzler und auch von anderen Politikern.
So, und da kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu dieser Kritik an Ihrer Auffassung, also von wegen keine Scheidungspapiere, kein Ende des transatlantischen Bündnisses. Eine Mail will ich noch anbringen, die ich da auch interessant fand, zumal wir denjenigen, um den es geht, auch schon hier im Podcast hatten. Sie waren damals in vielen Dingen auf einer Linie, Ben Hodges und Sie, Herr Bühler, ich hätte mir gerne angehört, wie Sie beide miteinander debattiert hätten im konkreten Fall. Denn es sieht ja zumindest so aus, als seien Sie beide da deutlich verschiedener Meinung. Ich lese mal aus der Mail von Philipp vor. Die Nachnamen sollen wir weglassen. So, Zitat. Ich habe mir heute die Folge zum Thema der nationalen Sicherheitsstrategie der USA angehört und war doch einigermaßen erleichtert über die Analyse von Herrn Bühler, dass er die Zusammenarbeit in der NATO und in der transatlantischen Beziehung nicht grundlegend gefährdet sieht. Allerdings fällt auf, dass die Reaktionen zum Teil in die komplett andere Richtung geht. Eine Analyse von Ben Hodges, früherer US-General, fällt hier aus meiner Sicht besonders auf, da dieser speziell die NATO als auch Europa sehr genau kennt und zu dem Schluss kommt, dass Europa den, Zitat, gigantischen Mittelfinger von den USA gezeigt bekommt. Außerdem schlussfolgert er, dass die USA Europa auch militärisch alleine lassen und es somit sehr wahrscheinlich zu einem großen Krieg in Europa kommt, wenn die Ukraine fällt. Was hält Herr Bühler von diesen Aussagen? Woher kommen die grundsätzlich unterschiedlichen Interpretationen und Schlussfolgerungen von Herrn Bühler und Ben Hodges bzw. anderen Kommentatoren? Zitat Ende aus der Mail von Philipp.
Also wie Herr Deisinger schon sagte, General Ben Hodges war bei uns schon im Podcast. Ich kenne ihn seit einigen Jahren sehr gut und ich kann Ihnen versichern, dass wir in strategischen und auch in verteidigungspolitischen Fragen grundsätzlich übereinstimmen. Das ist insbesondere in der Beurteilung von Putins Russland der Fall. Er ist aus meiner Sicht, wie viele andere US-Generale und Admirale, von seiner eigenen Regierung enttäuscht. Und wenn Ben USA sagt, dann meint er in diesem Zusammenhang die US-Regierung. Besser wahrscheinlich Teile von ihr. Ihm ist es viel mehr als mir es möglich ist, klar, dass Amerika heute ein gespaltenes Land ist, mit Rissen bis in die Administration hinein. Und so kann man das ja auch in der Sicherheitsstrategie ablesen. Ben setzt sich als überzeugter Transatlantiker zu Recht sehr kritisch mit diesen Teilen seiner Regierung auseinander. Zu Recht aber auch mit der europäischen Politik der letzten Jahre, die trotz im Grunde ebenso jahrzehntelangen Klagen der amerikanischen Regierung, dass die europäische Seite zu wenig für ihre Sicherheit getan hat. Auch diese Kritik teile ich. Ich sehe aber dennoch nicht, dass die USA Europa militärisch alleine lässt. Das spricht sowohl die Sicherheitsstrategie wie auch das praktische Handeln der Regierung und des US-Militärs dagegen. Gerade hat der amerikanische Oberbefehlshaber der NATO die Zuständigkeitsbereiche der drei operativen Hauptquartiere der NATO neu geregelt und das amerikanisch geführte operative Kommando in Norfolk, Virginia, hat mehr Verantwortung bekommen, als es je hatte. Sie haben nun Großbritannien auch und die skandinavischen Länder bis rüber nach Finnland sowie die Seeräume Richtung Arktis auch unter ihrem Kommando. Also ein Zuwachs von Aufgaben für das amerikanische Kommando oder das amerikanisch geführte Kommando. Gerade hat, und das ist der zweite Punkt, der amerikanische Oberbefehlshaber in diesem Zusammenhang wieder davon gesprochen, dass Russland die größte Bedrohung für den euroatlantischen Raum darstellt. Also in dieser Parallelwelt leben wir heute zwischen dem, was manche in die Sicherheitsstrategie hineininterpretieren und was tatsächlich drinsteht und dem praktischen Handeln der Politik. Also wir werden sehen, wie sich diese strategische Diskussion und auch die gefühlte Diskrepanz zwischen Strategie oder postulierter Strategie und praktischer Politik tatsächlich weiterentwickelt. Auf jeden Fall leben wir aber in einer Zeit der Unberechenbarkeit, was die Spitzenpolitik der US-Regierung angeht. Wir müssen deshalb die strategische Diskussion gemeinsam mit allen Bündnispartnern führen, um die richtigen Aussagen der Sicherheitsstrategie zu bestätigen, die Unklarheiten durch Diskussion zu beseitigen und, wie eben schon festgestellt, falsche Einschätzungen und Folgerungen entgegentreten, auch öffentlich entgegentreten. Wir sollten aber nicht in die Versuchung verfallen, alles mit Vokabeln wie Kriegserklärung, Scheidungsurkunde und so weiter einzureißen, sondern sollten das Bewahrenswerte gemeinsam erhalten und dann natürlich gleichzeitig mehr für unsere Sicherheit tun, indem wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken, indem wir als Europäer mehr Verantwortung übernehmen und vor allen Dingen nicht einer Illusion einer europäischen Armee nachhängen, wie ich sie gerade in diesen Tagen wieder aus dem Europäischen Parlament gehört habe. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Und letzter Punkt, wenn wir mit maßloser Kritik auf diese Sicherheitsstrategie reagieren, dann sind wir diejenigen, die die Loslösung aktiv betreiben. Self-fulfilling prophecy passiert dann. Die Loslösung, die aus meiner Sicht gegen unsere Interessen und Bedürfnisse in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wäre, aber auch darüber hinaus auch gegen unsere politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Interessen. Gerade in der Zeit der Unberechenbarkeit kommt es darauf an, intensiv miteinander im Gespräch zu bleiben, zugleich aber mit Taten zu überzeugen. Und nur dann wird Einfluss auch da sein, den die Europäer auf die weitere Entwicklung haben. Und mit diesem Einfluss können sie dann auch die weiteren transatlantischen Beziehungen, die sich ja ein wenig anders aussehen als die im Kalten Krieg, gestalten.
Okay, dann würde ich sagen, setzen wir einen Schlusspunkt. Ich muss mich noch korrigieren. Ich glaube, wenn ich recht nachdenke, ich habe irgendwann im Podcast mal gesagt, dass die Folge zur nationalen Sicherheitsstrategie die vorletzte war. Das stimmt nicht ganz, sondern es war die davor, also die Nummer 297, falls jemand nochmal danach sucht. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, kommen Sie gut rüber nach 2026, Sie und Ihre Frau und auch Ihre Katze, sofern die dann immer noch bei Ihnen ist. Dieser Wunsch geht natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wir hören uns dann am, ich glaube, 7. Januar wieder. Das ist Mittwoch nächste Woche. Bis dahin und Herr Bühler, vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Guten Rutsch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.